Wie heilig ist jetzt diese Stätte! Ihr ist nichts anderes als Gottes Haus. Hier ist jetzt die Pforte des Himmels, der Friede des Herrn sei mit uns. Amen. Wir legen unsere Predigt zugrunde Apostelgeschichte 4, Vers 12, wo es heißt, es ist in keinem anderen das Heil. Ist auch kein anderer Name den Menschen unter dem Himmel gegeben, darin sie können selig werden, als allein in dem Namen Jesus. Amen. Meine Lieben, nun sind wir am letzten Tag unserer Gemeindetage unter dem Wort angekommen. Noch nie waren sie so besucht wie in diesem Jahr, wo man doch sonst vielerorts klagt über leerer werdende Gottesdienste und Versammlungen. Es ist uns zum Staunen. Und die Brüder, die den Dienst tun durften, waren von Gott gefüllt. Mein Liebstes hieß das Gesamtthema. Mein liebstes Thema, das Wort vom Kreuz, war am Mittwoch in der Mitte. Mein liebstes Lied, das Lied der Befreiung, war am Donnerstag. Mein liebstes Gebet, das Vaterunser, am Freitag, von einem Staatssekretär in der Regierung in Bonn ausgeführt. Und gestern Abend Peter Ahne, der Fernsehredakteur des ZDF, meine liebste Bibelstelle. Haben Sie es noch im Ohr, was er sagte? Immer wieder neu. Ich bin gewiss. Es gibt Gewissheit. Gott will Gewissheit schenken, dass wir wissen, ich habe nun den Grund gefunden. Und dann hat er Römer 8 zugrunde gelegt. In einer mutmachenden, aber mit heiligem Ernst gefüllten Rede hat er gestern Jesus groß gemacht. Und ich wollte heute sprechen über das Thema mein liebster Name. Ich habe Namen, die mir teuer wert sind. Meine Frau, gestern hat man Hochzeitstag, hat ja Peter Ahne verraten. Ohne sie möchte ich nicht leben und sterben. Meine Kinder, Enkelkinder, Freunde, Nachbarn, Glaubensgeschwister, viele sind hier unter uns, die von weit her gekommen sind, denen wir verbunden sind. Aber alle diese Namen werden eines Tages verschwinden. Wer kennt noch viel von Wilhelm Busch, dessen 100. Geburtstag wir in diesem Jahr begehen? Wer kennt noch Gerhard Bergmann, der so vielen Tausenden das Evangelium gesagt hat? Aber ein Name bleibt, und der bis in die Ewigkeit kostbar. Mein Name steht geschrieben, Herr Christ, in deiner Hand. Was will ich mich betrüben? Mein Kreuz ist dir bekannt. Du kannst mich nicht vergessen. Das ist mein Stolz und Ruhm. Kein Teufel kann mich fressen, bleibt dein Eigentum. Das ist der Name Jesus. Und nun darf ich das in drei Sätzen entfalten, warum Jesus so kostbar ist und sein Name. Warum alle anderen Namen irgendwann verblassen. So wie der spanische Dichterphilosoph Ortega y Gasset gesagt hat, was bedeutet Goethe für einen Ertrinkenden? Goethe, dieser große deutsche Dichter, für einen Ertrinkenden, wo es dann nur noch heißt, wo bin ich jetzt dran, bei wem bin ich jetzt dran, wer fängt mich jetzt auf, wenn ich den letzten Atemzug im Strudel des Wassers tue? Jesus. Wunderbar. Er ist erstens deswegen so kostbar, weil er der Versöhner ist. Ach, das ist so ein vertrautes Wort, kostbares Wort. Es heißt wörtlich der Austauscher. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, an unserer Stadt zur Sünde, zur Person gewordenen Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Er ist unser Austauschpartner, von Gott gesandt. Es ist unglaublich, dass ich das wissen darf. Einer hat für mich am Kreuz auf Golgatha sein Leben gelassen, dazu, dass ich bis in Ewigkeit um Jesu willen durch den Glauben unanklagbar sein darf für immer vor dem Angesicht Gottes, vor dem Angesicht des Gottes, der der Schöpfer des gesamten Universums ist, der der König aller Gewalten ist, der Herr aller Herren, und dass ich mit dem aus Vertrauen per Du sein darf, das hat Jesus gewirkt durch sein Kreuz und seine Auferstehung, sodass ich sagen darf, zu dir nun komme ich, Herr Jesus Christ, mein Herz zerrissen von Sehnsucht ist, befleckt von Sünde, von Glut verbrannt. O Herr, nimm mich gnädig in deine Hand, ich suchte Leben und fand viel Schein. Jetzt weiß ich nichts mehr als dich allein. Jesus Christus, der Versöhner. Und für alle, die im Glauben zu ihm kommen und ihren Steckbrief, ihr Leben vor ihm und dem Kreuz ausliefern, den Offenbarungseid leisten, nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Denen gilt diese Zusage. Es quillt für mich dies teure Blut, das glaub und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Jesus starb für mich. Können Sie das nachsprechen? Wenn nicht, was hinderte Sie in dieser Stunde, in der Stille des Herzens oder über Tag, zu sagen, Herr Jesu, du kennst mich bis in die Tiefe meiner Träume, bis in die Abgründe meines Unterbewusstseins. Du weißt von mir alles, was sonst kein Mensch alles weiß. Aber dass du mich so lieb hast, dass du für mich in den Tod gingst, für mich auferstanden bist, erhöht bist, das ist unglaublich. Versöhnung heißt Vertauschung. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, an unserer Stelle ausgetauscht gegen uns, die wir voller Sünde sind. Nun könnte jemand sagen, was ist dann Sünde? Denken meist viele, Sünde ist so ein gelegentlicher Ausrutscher von der bürgerlichen Fahrbahn des Lebens. Nein, meine Lieben, Sünde greift viel tiefer. Sünde ist im Grunde abgekommen sein vom lebendigen Gott. Sünde ist das, was im Grunde nur Gott von mir weiß, dass ich mit Vergangenheit und Gegenwart vor ihm im Lichte der Ewigkeit ein zahlungsunfähiger Sünder bin. Und wenn Gott mich fragt, nach der Erklärung Martin Luthers, dass wir Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen sollen, dann muss ich sagen, ich kenne nicht eine Stunde in meinem Leben, von der ich sagen könnte, da habe ich wirklich Gott über alle Dinge gefürchtet, geliebt und vertraut. Und ein andermal sagt Paulus im Römerbrief, was nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Das heißt, alles, was ich ohne Kontaktnahme mit dem Herrn denke, rede, fühle und tue, ist im Grunde Sünde. Dann merkt man erst, wie tief wir vor Gott in der Schuld sind. Und was für eine Befreiung das ist, dass er für mich die Hand ins Feuer hielt und dass der Sohn Gottes versucht in allen Dingen gleich wie wir für uns in des Todes Rachen ging. Die Lobgesänge des Chores waren ein einziges Lob und Dank für Jesu Liebe, der Versöhner. In meines Herzens Grunde dein Name und Kreuz allein funkelt allzeit und Stunde, drauf kann ich fröhlich sein. Er ist zweitens der Fürsorger. Ist ja nicht so, dass wir gleichsam durch die Gnade Gottes Kinder geworden sind und nun so in selbster eigener Entscheidung unseren Weg laufen, sondern er, der mit dem Blut Jesu uns teuer erkauft hat, der will uns begleiten bis in Ewigkeit. Und darum ist das das Wunderbare, dass er der Fürsorger ist, dass er der ist, der für uns den Weg bereitet, dass er bei uns ist alle Tage bis an der Weltende. Das heißt ganz konkret, er will dafür sorgen, dass dieser Glaube, vielleicht dieser keimhaft aufgewachsene Glaube, sich mehre, sich vertiefe, sich realisiere in dieser Welt der Tische und Bänke. Der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Und Gott sorgt dafür, dass wir, wenn wir Jesus als unseren Heiland und Herr persönlich angenommen haben, unter seiner Leitung und Führung im Leben und im Sterben geführt und geborgen sind, in seiner Fürsorge. Das steht im Hebräerbrief, Jesus Christus auferstanden und aufgefahren in den Himmel. Er ist unser Anwalt zur Rechten Gottes, unser Anwalt. Und es heißt in Römer 8, was Peter Hane vorhin gelesen hat, welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte uns mit ihm nicht alles schenken? Und er ist zur Rechten Gottes und vertritt uns von Moment zu Moment. Meine Lieben, wir sind versorgte Leute, in Ewigkeit geborgene Leute, um Jesu Willen aus lauter Gnade. Das heißt konkret, Gott sorgt dafür, dass diejenigen Menschen, die wir brauchen, zur rechten Zeit in unserem Leben erscheinen. Wiederhole nochmal. Gott sorgt dafür, dass diejenigen Menschen, die wir brauchen, zur rechten Zeit in unserem Leben erscheinen. Aber er will uns nicht nur gleichsam im Glauben festigen und bei sich festhalten, sondern er will unser Leben groß anlegen, dass es eine Lebens- und Glaubenshilfe für andere wird. Wir sollen nicht in privater Seligkeit dem Himmel zusteuern, wenn ich ihn nur habe, sondern wir sind von Gott gerettet, so heißt es wörtlich, selig gemacht aus Gnaden für andere, gerettet, um zu dienen. Dienet einander, jeder mit der Gabe, die er von Gott empfangen hat. Der wichtigste Dienst, den wir tun können, ist die Fürbitte, dass wir für andere beten. Hier sitzen viele, für die wir täglich beten, manchmal mehrmals. Beten wir auch für alle, die die Verantwortung haben, in Regierung und Opposition, in Bund und Land und Stadt, auch für die Verantwortlichen in den Parlamenten. Meine Lieben, die Welt scheint immer unregierbarer zu werden. Hat neulich einer den Satz gesagt, ein Kennzeichen der Endzeit vor der Wiederkunft Jesu ist, dass die Welt immer unregierbarer wird. Wir wollen für die beten, die das schwere Handwerk tun, auch für die Gesamtheit mit zu sorgen. Aber auch für die, die als Meinungsbildner und Nachrichtensprecher in der Öffentlichkeit bekannt sind. Peter Hane gestern gesprochen, vorgestern Staatssekretär Waffenschmidt. Unter uns sind welche, die öffentliche Verantwortung haben für das Gemeinwohl, dass wir für sie beten, dass Gott sie bewahrt, dass sie das sachgemäße Rechte tun. Denn es kommt die Zeit, das sagt Lukas 21, die Bibellese von gestern, vorgestern, da wird den Menschen bange werden vor Erwarten der Dinge, die da kommen sollen. Da wird die Bindungslosigkeit überhand nehmen. Da wird die Liebe in vielen erkalten. Meine Lieben, wir spüren und sehen davon vieles in unserer Zeit noch anders als vor 100 Jahren, die Menschen damals. Er ist der Fürsorger, der Anwalt zur Rechten Gottes, der uns gebraucht zur Fürbitte und der uns gebraucht zur dienenden, aufmerksamen Liebe. Das will ich mir schreiben in Herz und Sinn, dass ich nicht für mich auf der Erde bin. Dass ich die Liebe, von der ich lebe, liebend an andere weitergebe. Das ist ein wunderbarer Auftrag. Mit unseren Gaben und Grenzen. Dass wir dem anderen das Leben etwas leichter, erträglicher machen. Und ihm eine Hilfe zum Glauben werden. Dass wir auch derer gedenken, die es nicht so gut haben, wie wir, die wir sitzen können. Auch unserer lieben Kranken, wir denken an Elisabeth Abt, die heute Morgen noch einmal hier sein darf. Leidtragenden, Einsamen, Alten, Arbeitslosen und solche, die als Fremdlinge unter uns leben. Meine Lieben, Gott will unser Leben, unseren Alltag groß anlegen, dass wir aus Dank für seine Versöhnung, für diesen Austauschpartner Jesus, aus Dank unsere Liebe in den kleinen Münzen alltäglichen Wohltuns und Helfens abdanken vor dem Herrn. Die große, unfassbare Liebe, dass wir seine geliebten Kinder sind, auch lauter Gnade durch den Glauben, dass wir die abdanken in den kleinen Münzen alltäglichen Wohltuns, vielleicht auch Mahnens und Warnens. Und dann das Dritte. Er ist der Vollender. Meine Lieben, wir sind ja noch nicht am Ziel. Paulus sagt, wir sind nun Gottes Kinder durch den Glauben an Jesus. Aber es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Das heißt, wir leben noch im Stadium der gewissen, felsenfesten Hoffnung. Wir sind nun Gottes Kinder. Aber das neue Leben, das in uns lebt, ist noch nicht deckungsgleich mit dem leiblichen Leben, das wir tragen. Wir tragen den Schatz der Glaubensgewissheit des neuen Lebens in der Vorläufigkeit unserer irdischen Leiblichkeit. Und die ficht uns viel an. Der Teufel, die Welt und unser Fleisch wollen auf alle mögliche Weise uns versuchen, herauszumanövrieren aus der Spur des Glaubens. Und das erfahren wir täglich. Und täglich neu erfahren wir das, dass der Herr uns hindurchträgt und durch sein Wort uns erquickt und segnet. Ist doch etwas Wunderbares. Aber dass wir dadurch, dass wir zum Glauben kamen, keine neuen Drüsen eingesetzt bekamen, keine neue Erbanlage, keine neuen Seelenlagen. Und doch ist von ihm her so vieles neu. Aber immer wieder neu muss ich merken, dass mein Herz eine Sorgenfabrik ist. Auch mal eine Götzenfabrik, dass ich mir an etwas hänge, an Menschen, Personen, Verhältnisse, Vorstellungen. Dass ich in der Gefahr bin, das zu vergöttern. Jesus, erbarme dich. Dass unser Herz ein Karussell ist von Fernweh und Heimweh, von Minderwertigkeitsgefühlen und Hochmutsgedanken. Das wird einmal aufhören. Auch alles Abschied nehmen, das uns hier so schwer wird, wird einmal aufhören. Aller Kladderadatsch wird aufhören. Einmal öffnet Gott die Tür. Und ich stehe nicht mehr im Dunkeln, stehe im Saal, der ohne Zahl Sterne tausendstrahlig funken. Klage nicht, mein Herz, vertrau. Einmal wird Gott alles wenden. Wunderbar. Einmal werden wir auch alle Fragen beantwortet bekommen. Es gibt so viele unbeantwortete Fragen auf dieser Erde. Eins werde ich das im Licht erkennen, was ich auf Erden dunkel sah. Das wunderbar und heilig nennen, was unerforschlich hier geschah, schaue ich mit Preis und Dank das Leben im Zusammenhang. Jesus sagt, Johannes 16, an jenem Tage, wenn er wiederkommt, werdet ihr mich nichts mehr fragen. Das ist doch wunderbar. Er, der Vollender, der gesagt hat, euer Herz erschrecke nicht, glaubet an Gott, glaubet an mich, gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, will euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Das heißt, Jesus ist nicht nur der Versöhner und Fürsorger, sondern er erwartet uns am Tor der ewigen Heimat und hat für uns die Stätte bereit. Er ist der Quartiermacher, der göttliche Quartiermacher in der ewigen Heimat. Ich will euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Und dann gibt es ein erlöstes Wiedersehen mit allen Vollendeten. Aber am Ende steht die vollendete Leiblichkeit. Denn Leiblichkeit ist das Ziel der Wege Gottes. Dass wir mit aller Schöpfung und Kreatur einmal in einer neuen Schöpfung, siehe, ich mache alles neu, steht Offenbarung 21, leben dürfen. Durch Gericht und Gnade wird Gott ihn durchführen, aber er macht einmal alles neu. Dann werden wir mit Staunen den Heiland schauen an, der durch sein bitter Leiden für uns genug getan. Und dann werden wir sagen, wie wunderbar sind Gottes Werke. Wie groß ist der Name Jesus. Der Versöhner, der Fürsorger, der Vollender. Es steht geschrieben, Offenbarung 21, ich mache alles neu. Und es ist vorher aufgezählt, der Tod wird nicht mehr sein, kein Liebesmangel schaden, kein Abschied nehmen, keine Nacht, kein Dunkel, kein Grauen, keine Sünde. Es ist doch was Wunderbares. Wir können nur staunen und danken. Jetzt kommt alles darauf an, dass wir ganz persönlich an diesen Heiland und Herrn Anschluss gewinnen. Dass wir ihm unser Leben mit Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, mit Leib und Seele anvertrauen. Dem Versöhner, Fürsorger und Vollender. Und dass wir ein klares Ja finden zu ihm. Als die Erweckungsbewegung um die Jahrhundertwende hier im Sauerland war, da war ein Slogan, der immer wieder gesagt wurde, Sie dürfen einen persönlichen Heiland haben. Also nicht einfach nur einen Heiland, den die Christenheit bekennt. Einen persönlichen, nein, für sich persönlich. Dass ich sagen darf, mein Vater, mein Heiland, mein Seligmacher, mein Versöhner, mein Fürsorger, mein Vollender. In meines Herzens Grunde, dein Name und Kreuz allein funkelt all Zeit und Stunde, darf ich fröhlich sein. Wohl uns des feinen Herrn. Amen.